So, und jetzt möchte ich gerne mit euch anschließend weitermachen zu einer letzten Taufsituation, die in der Apostelgeschichte beschrieben ist, wo wir das letzte Mal nicht mehr dazugekommen sind. Geht mal bitte mit zur Apostelgeschichte 19. Lest es auch bitte mit, auch zur Kontrolle, ob das alles stimmt, was ich hier erzähle. Apostelgeschichte 19, ab Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, fingen sie an, mit Paulus zu streiten und haben gesagt: Wir glauben aber an die Gültigkeit unserer Taufe des Johannes und nehmen im Glauben das als unsere Taufe an und möchten jetzt gern von dir den Heiligen Geist empfangen. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Ich erwarte Protest. Also ich habe die gleiche Elberfelder Bibel, die ihr hoffentlich auch habt. Und da steht was ganz anderes. Ich möchte mal gern, dass das jemand von euch vorliest im Vers 5. Am besten mal die Jana, liest das mal vor, was da im Vers 5 steht. Apostelgeschichte 19.
Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie. Und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten.
Ja. Genau. Es war völlig anders. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Das lesen wir so, selbstverständlich. Wie sieht es bei uns aus, wenn wir was gehört haben aus Gottes Wort? Was passiert dann? Ich glaube, das ist ein Vorbild dafür, wie jemand auf Gottes Wort reagiert, der mit einem aufrichtigen und unverdorbenen Herzen Gottes Wort hört. Es sind Leute gewesen, die danach gesucht haben, dem Herrn Jesus nachzufolgen, ohne Vorbehalte und ohne vorgeprägte Meinungen und auch ohne vorgeprägte Traditionen. Stellt euch vor, Paulus kommt in Ephesus und findet Leute, die an den Herrn Jesus glauben und fragt sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben, nachdem sie gläubig geworden sind. Das ist, glaube ich, auch typisch für jemanden, der in einem Dienst, in einem apostolischen Dienst wie Paulus steht, dass er so eine Frage stellt. Er weiß, woran er das gespürt hat, dass sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben. Und sie sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und seine Frage war logisch daraufhin: Worauf seid ihr denn getauft worden? Weil eine Taufe im Neuen Testament geschah auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Paulus sagte: Wenn die Jünger sind, müssen sie getauft worden sein, sonst wären sie keine Jünger. Und wenn sie getauft worden sind, müssten sie eigentlich vom Heiligen Geist gehört haben. Hatten sie aber nicht. Und dann haben sie geantwortet auf die Taufe des Johannes. Das heißt, sie waren bei Johannes am Jordan, haben Sünde bekannt, haben sich von ihm untertauchen lassen und kamen danach zum Glauben an den Herrn Jesus. Weil Jesus ja zu der Zeit, als Johannes taufte, noch nicht öffentlich offenbar war. Oder das ging gerade los. Und Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Umkehr oder der Buße getauft. Oder Johannes hat die Taufe der Sinnesänderung getauft, könnte man auch mit anderen Worten übersetzen, so wie es in der Fußnote steht. Und sie hatten die Umkehr und die Sinnesänderung und waren getauft. Das muss doch eigentlich reichen. Warum müssen die sich nochmal taufen lassen? Machen die da nicht die Taufe des Johannes ungültig? Kennt ihr solche Sätze? Machen die denn da nicht die Taufe des Johannes ungültig, wenn die sich nochmal auf den Namen Jesus taufen lassen, obwohl sie schon ihre Umkehr durch eine Taufe haben begründet und bezeugt? Und Paulus hat geantwortet: dass Johannes mit der Taufe der Buße getauft hat, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Wir können daraus Verschiedenes lernen aus dem Text. Zum einen war es Paulus definitiv nicht egal, in welcher Art und Weise die Leute getauft waren. Es ist nicht beliebig. Hauptsache, jemand ist irgendwann mal getauft worden. Also auch für unsere Auseinandersetzung, die wir haben, wegen unserer kirchlichen Vergangenheit in Bezug auf die Säuglingstaufe, hier haben wir es schwarz auf weiß, dem Paulus war es nicht egal, welche Taufe die Jünger dort in Ephesus hatten, obwohl sie offensichtlich dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. Ihm war es wichtig, dass sie so getauft worden sind, wie Jesus seine Taufe offenbart hat, wie er seine Jünger gelehrt hat, dass sie taufen sollen und dass Leute getauft werden sollen. Er hätte leicht sagen können, ja, dann haltet doch jetzt die Taufe des Johannes für eure richtige Taufe, setzt den Glauben in die Taufe, die ihr erlebt habt, dass es die richtige Taufe war, und dann ist es jetzt die richtige Taufe. Das hat er nicht getan, weil es Jesus so nicht will. Er hat sie gelehrt, was eine Taufe auf den Namen des Herrn Jesus ist. Und aus einem ganz bestimmten Grund. Eine Taufe auf den Namen des Herrn Jesus konnte Johannes nicht taufen, weil Jesus noch nicht gestorben und auch noch nicht auferstanden war. Und eine Taufe auf den Namen des Herrn Jesus bedeutet, ich werde, mache mich gleich mit seinem Tod und dadurch kann ich auch gleich gemacht werden mit seiner Auferstehung. Und nur auf Leute, die im Herzen diese Entscheidung getroffen haben, sich mit dem Tod Jesu gleich zu machen, kann der Heilige Geist kommen. Darum hatten sie den Heiligen Geist auch noch nicht empfangen. Sie waren darüber nicht gelehrt worden. Und daraufhin haben sie es gehört und ließen sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen oder auch, damit wir fit bleiben im Wortverständnis, auf den Namen des Herrn Jesus eintauchen. Und an dieser Stelle möchte ich einen Ausflug machen zu einer Sache, die, ich glaube, jedem, der als Säugling getauft wurde, ein schlechtes Gewissen macht. Jeder, der als Säugling getauft wurde und auch im evangelisch-lutherischen, katholischen oder auch methodistischen Kirchenbereich aufgewachsen ist, der hat eine Hemmung an dieser Stelle, sich auf den Namen des Herrn Jesus so taufen zu lassen, wie es in Gottes Wort steht, weil ihm eingeredet wurde, dass er damit das Opfer und das Werk Jesu ungültig macht, was er in der Taufe schon geschenkt bekommen hat, in seiner Säuglingstaufe. Ist euch das geläufig, der Gedankengang? Habt ihr das schon mal so gehört und auch gespürt? Und da ist eine geistliche, dämonische Macht dahinter, die auf diese Art und Weise Leute von der Freiheit des Evangeliums fernhält, die mit dieser Lüge auch im Gewissen, die den Menschen ein schlechtes Gewissen macht, so dass sie sich fürchten davor, in die Freiheit zu gehen, die wir durch Jesus haben. Das geht ganz tief, das wird ganz tief im Gewissen verankert, weil es eine geistliche Macht ist, die schon auf das Kind gekommen ist, als es als Säugling eine Scheintaufe empfangen hat. Und selbst für die Jünger in Ephesus, die eine echte biblische Taufe des Johannes empfangen haben, ist es normal und folgerichtig gewesen, dass sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen lassen haben. Wie viel mehr für jeden, der etwas empfangen hat, was man Taufe nannte und was keine Taufe war. Nach dem biblischen Tatbestand ist eine Säuglingstaufe keine Taufe. Und deswegen ist im Grunde genommen eine Taufe, die man tut, wenn man sich taufen lässt, dass man sich taufen lässt als Erwachsener, der den Herrn Jesus angenommen hat, der den Glauben an den Herrn Jesus bezeugt, nach dem Wort Gottes keine Wiedertaufe. Weil es ist die erste und einzige und richtige Taufe auf den Namen des Herrn Jesus. Man könnte das, was diese Jünger in Ephesus gemacht haben, was Paulus mit denen gemacht hatte, das könnte man durchaus als Wiedertaufe bezeichnen. Und damit stimmt der Heilige Geist überein. Es ist eine teuflische Lüge, die tausenden Menschen das Leben gekostet hat, bis vor nicht allzu langer Zeit. Bis vor 150 Jahren ging das ungefähr, diese extreme Verfolgung von sogenannten Wiedertäufern. dass es auch ihr Leben gekostet hat. Eine dämonische Macht, die diese Knechtschaft aufrechterhalten wollte, dass Leute nicht die Freiheit erfahren können, die wir durch das Gleichwerden von Tod und Auferstehung Jesu kriegen. Also ich glaube, es hing damit zusammen, ab der Zeit, wo eine Staatsmacht gleichzeitig Kirchenmacht war, ab dem Moment wurde auch diese Lüge gestreut, dass man Menschen zu Christen machen kann, indem man sie als Säugling und als Baby in Anführungsstrichen tauft. Und das ist einfach eine teuflische Lüge, weil jemand belogen wird, er wäre ein Kind Gottes und ist es nicht. Und es wurden ab der Zeit Organisationen Gemeinde genannt, die nicht mehr Gemeinde sind, weil Gemeinde ist der Leib des Herrn und wir sind in ihn hineingetauft. Und durch die neue Geburt, die besteht aus Umkehr, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes, werden wir Teil seines Leibes, so wie es auch Jesus zu dem Nikodemus gesagt hat. Wer nicht von Neuem geboren wird aus Wasser und Geist, kann nicht mein Jünger sein, kann mir nicht nachfolgen. Also, wenn euch jemand, ich sag mal, plump gesagt, anmacht, ihr hättet euch wieder taufen lassen, dann gibt es zwei wichtige Antworten darauf. Zum einen, wenn wir Offenbarung darüber haben und verstanden haben, was eine Taufe ist, ist es vom Wort Gottes her keine Wiedertaufe, wie wir uns taufen lassen haben, sondern es ist die Taufe, die unsere Umkehr zum Herrn Jesus bezeugt, die bezeugt, dass wir gleich sein wollen mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Und es ist die Taufe, durch die wir die Verheißung haben, dass wir ewiges Leben bekommen. Das ist die Taufe. Und jeder, der auf diese Art und Weise getauft ist, ist getauft. Und wer nicht auf diese Art und Weise getauft ist, ist nicht getauft. Egal, wie lange seine Organisation behauptet hat, dass seine Säuglingstaufe eine Taufe wäre. Und da werden die größten Gehirnakrobatiken vollführt, um da irgendwas heranzuziehen, um das eine Taufe nennen zu können. Ich denke, das haben wir das letzte Mal auch ziemlich gründlich durchdacht oder auch beleuchtet von Gottes Wort, dass eine Taufe nur nach erfolgter Umkehr zum Herrn eine Taufe ist. Alles andere ist keine Taufe. Deswegen ist eine Taufe nach erfolgter Umkehr zum Herrn keine Wiedertaufe, sondern es ist die Taufe. Und selbst wenn jemand eine Art von Taufe empfangen hat, wo er später erkennt, das war nicht die Taufe auf den Namen und in den Tod Jesu hinein und in seine Auferstehung hinein und lässt sich dann taufen, dann geht es eben wieder ihm wie den Jüngern in Ephesus, die das volle Wort Gottes von Paulus empfangen haben und sich daraufhin taufen lassen haben. Die Taufe des Johannes ist die Sinnesänderung und mit der Taufe auf den Namen Jesus ist diese Sinnesänderung schon drin und weil er aber auferstanden war und den Heiligen Geist gesandt hat, geht die Dimension der Taufe auf den Namen Jesu Christi viel weiter, hat eine viel größere Auswirkung auf unser Leben. Apostelgeschichte 22, können wir nochmal kurz lesen im Vers 16. Da berichtet Paulus von seiner Taufe. Die Taufe des Paulus war ja viel eher schon berichtet. Und als Paulus sich vor verantworten muss in Jerusalem, berichtet er auch von seiner Taufe. Ich lese mal Apostelgeschichte 22, Abvers 9. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Erinnert ihr euch an was? Paulus sagt, was soll ich tun, Herr? Paulus, der das gesamte Gesetz kannte, der ausgezogen war, um die umzubringen und ins Gefängnis zu bringen, die Jesus nachgefolgt sind, der ein Gesetzesgelehrter erster Güte war, fragt, was soll ich tun, Herr? Ist das nicht ein wunderbares Beispiel für ein zerbrochenes Herz vor dem Herrn? Das war der Schritt 1 von Paulus, analog auch derer, die in Jerusalem dem Petrus diese Frage gestellt haben. Was sollen wir nun tun, ihr Brüder? Also das ist der erste Schritt Er hat seine Kapitulation dem Herrn bekannt gegeben, hat gesagt, ich weiß nichts mehr. Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, aber ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, sei wiedersehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Da steckt da drin, dass Paulus radikal umgekehrt war von allem Stolz, von allem, was in seinem Herzen war, was diese Gemeinde verfolgt hat. Er hat eine 180-Grad-Wende gemacht und schaute zu jemandem auf, den er hätte sonst gefangen genommen. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an allem Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Und wir lesen ja auch an der anderen Stelle, wo die Taufe vom Paulus berichtet ist, dass er sich dann daraufhin auch hat taufen lassen. Was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Also diese Einheit von Buße tun, den Herrn suchen um Rettung und Taufe ist auch beim Paulus in seinem eigenen Bericht über seine Taufe absolut eindeutig. Und zum Getrenntwerden von der Sünde gehören zwei Dinge. Gehört Buße tun und getauft werden. Diese beiden Dinge gehören dazu, um von der Kraft und Macht der Sünde getrennt zu werden. Und was heute so mein Hauptherzensanliegen ist, ich möchte gern mit euch durchgehen, dahin, dass wir Offenbarung darüber haben, was inhaltlich in einer Taufe geschieht. Wir haben jetzt den Komplex abgeschlossen, was eine Taufe ist und was sie nicht ist. Und jetzt wollen wir uns dem mal widmen, dass wir erkennen können, was passiert denn dabei? Warum hat denn die Taufe so eine Bedeutung? Und da möchte ich gerne mal, dass ihr mit mir Römer 6 aufschlagt, ab Vers 1. Das ist für die, die noch nicht getauft sind, die Offenbarung an sich, was bei Taufe geschieht, und für alle, die getauft sind, eine absolute Ermutigung, das im Glauben auch zu bewahren und zu behalten, was wir durch die Taufe bekommen von Jesus. Römer 6, Abvers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Schließ nochmal Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Ich wiederhole das nochmal. So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Gottes Wort ist so wunderbar klar und eindeutig. So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Drei Sachverhalte. Wir sind mit Jesus begraben worden. Wir sind an der gleichen Stelle. Unser alter natürlicher Mensch ist mit Jesus so gestorben, wie Jesus im Grab lag. Wodurch sind wir begraben worden? Durch das Untertauchen, durch die Taufe. Und wo hinein? In den Tod. So sind wir nun begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das ganze Sache mit Jesus in seinen Tod begraben werden, hat den Grund, dass wir mit auferweckt sind mit Jesus. Und Jesus ist gestorben mit deiner Sünde und mit meiner Sünde. Und er ist auferstanden ohne deine Sünde und ohne meine Sünde. Dort war Endstation für die Sünde. Für diesen Antrieb, sündigen zu müssen, war an dieser Stelle Schluss. Gott hat deine Sünde, meine Sünde auf Jesus gelegt und deswegen musste er sterben. Niemand, der ein Sünder ist, kann ewig leben. Und Jesus wurde für dich und für mich zum Sünder. Von Gott gemacht zum Sünder. Und deswegen musste er sterben. Aber Gott wollte ihn auferwecken, damit die Sünde im Tod bleibt und Jesus lebt ohne Sünde. So dass deine und meine Sünde im Tod bleibt. Tod bleibt und nicht mehr lebt. Und wenn wir das haben wollen, dass unsere Sünde im Tod bleibt, gibt es nur den einzigen Weg, nur den einen Weg. Nämlich, dass wir uns taufen lassen. Dass wir mit ihm, mit Jesus begraben werden, in seinen Tod hinein, damit wir auferstehen und die Macht und Kraft der Sünde gestorben bleibt für uns. Das wird nochmal bekräftigt im Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Okay, das war nochmal die Wiederholung. Im Vers 5 ist es nochmal bekräftigt. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, es wird da die gleiche Sache nochmal mit noch stärkeren Worten vom Heiligen Geist offenbart. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, also wenn wir so mit ihm im Tod zusammengebunden sind, durch die Taufe, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Also wenn wir uns durch die Taufe mit dem Tod Jesu verbinden lassen, so werden wir mit Sicherheit auch mit der Auferstehung Jesu verbunden sein. Ich glaube, es gibt kein stärkeres Wort für die Art der Verbindung. Denn hier steht, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, etwas, was verwachsen ist, hat gleiche Substanz. Es ist zusammengewachsen. Es ist ein und das Gleiche geworden. Mit seinem Tod. Und wenn wir uns mit seinem Tod zusammenbinden lassen, so werden wir auch genauso verwachsen sein mit seiner Auferstehung. Und wenn wir durch die Taufe den Tod Jesu für unseren alten natürlichen Mensch annehmen, unseren alten natürlichen Mensch mit dem Tod Jesu zusammenwachsen lassen, durch die Taufe, dann werden wir auch mit der Kraft der Auferstehung von Jesus Christus zusammengewachsen sein. Und, was dann hier steht, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Das heißt, damit dieser innere Antrieb, sündigen zu müssen, gestorben ist. Und das muss begraben werden durch die Taufe in den Tod. Dieser Mensch, der unserer fleischlichen Natur entspricht, die verdorben wurde, seitdem die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, ihm ungehorsam gewesen sind. Ab dem Moment ist unser natürlicher Mensch verdorben und kann nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Und diese verdorbene Persönlichkeit kann nicht renoviert werden durch viel Fleiß und durch viel Mühe geben, sondern sie muss sterben. Es gibt nur eine einzige Lösung für die verdorbene menschliche Natur. Sie muss sterben. Und zum Sterben für diese menschliche, fleischliche Natur gibt es auch nur eine Sache, und das ist die Taufe. Da ist Gottes Wort wunderbar eindeutig und gibt eben jedem Menschen auch die Möglichkeit, diese Erlösung zu erleben. Es hat mal jemand ein gutes Beispiel gebraucht, dass es üblich war als Foltermethode bei den alten Römern, einen Gestorbenen demjenigen auf den Buckel zu binden, bis das verdorbene Fleisch, die Infektionen, all das, was in einem toten Körper stattfindet, den lebenden Körper anfängt zu töten. Und das ist ein guter Vergleich für das, was passiert, dass wir unsere alte menschliche Natur begraben müssen. Es muss die alte menschliche Natur begraben werden, muss abgeschnitten sein von unserer neu geschaffenen Persönlichkeit, damit wir in Neuheit des Lebens wandeln können, damit wir dafür frei sind. Oder dass wir mit der Gleichheit seiner Auferstehung verwachsen sind. Ich wiederhole nochmal den Vers 5 im Römer 6. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Und auf welche Weise wir mit seinem Tod verwachsen sind und mit seiner Auferstehung ist im Vers zuvor beschrieben, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und das ist der Hintergrund, was wir auch im Herzen glauben müssen, wenn wir uns taufen lassen, dass dieser Vorgang stattfindet, dass wir uns für mit Jesus gestorben erklären. Wir erklären all unsere aus uns geborenen Ideen tot, für tot. Wir erklären den Antrieb zu sündigen für tot. Wir erklären unser Selbstbestimmungsrecht für gestorben. Wir geben das in den Tod. Und Tod ist Tod. Das lebt nicht mehr. Und deswegen steht hier damit, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Es findet eine Verknüpfung statt, die den Faktor Zeit ausblendet. Wir werden gleichgeschaltet, gleichgemacht mit dem, was Jesus am Kreuz gelitten hat, gestorben ist, für uns stellvertretend. Und wir werden in seinen Tod und seine Auferstehung hineingenommen, so dass unsere sündige alte Natur im Tod bleibt. Dann steht nochmal ab Vers 8, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Und in der Taufe gibt es eine Vereinigung damit, dass Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat und mit in den Tod hineingenommen hat. Deswegen wird der Tod Jesu in Bezug auf Sünde für dich und mich in der Taufe wirksam. Und so wird auch die Kraft seiner Auferstehung für dich und mich wirksam. Es steht dann weiter im Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Aufbauend auf diese Basis, dass wir uns für gestorben erklärt haben, unserer menschlichen Natur, und aus der Kraft seiner Auferstehung leben. Darauf baut auf, dass wir auch uns beständig in diesem Zustand halten wollen. Das ist ein beständiger Prozess, der in unserem Leben Anwendung findet. Aber der Start ist eine biblische Wassertaufe. So, ich möchte jetzt gern mit euch weitergehen zum 1. Petrus. Schlagt mal bitte den 1. Petrusbrief auf im Kapitel 3. Ab Vers 18, 1. Petrus 3, ab Vers 18. Da steht, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Petrus schreibt aus der gleichen Offenbarung vom Heiligen Geist heraus das gleiche letzten Endes wie Paulus im Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Es sollte bekannt sein, liebe Gegebenheit, als Noah die Arche baute und Gott die Erde mit einer Wasserflut alles Leben darauf vernichtete. Und jetzt steht, das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das möchte ich gerne noch ein bisschen ausführlicher erklären. Wir wissen, dass die gesamte damalige Welt, die nicht an Gott gläubig war, mit samt und sonders umgekommen ist. Und nur diejenigen, Noah und seine paar Familienmitglieder, sind gerettet worden. Und wenn hier steht, das Gegenbild dazu rettet jetzt auch euch, das ist die Taufe, dann ist es eine gewaltige Offenbarung für Taufe. Stellt euch mal vor, als die Erde komplett von Wasser bedeckt wurde und alles, was gelebt hatte und nicht dem Herrn nachgefolgt ist, wurde zu dieser Zeit vernichtet. Und das Gegenbild dazu ist, alle unsere Sünde wurde so vernichtet, wie die gesamte Bevölkerung der Erde bei der Sintflut. Es war ein vollkommener Tod für die gesamte Erdbevölkerung. Vollkommen und vollständig. Und das Gegenbild ist die Taufe, ist der vollkommene Tod für unsere sündige Natur. Die bleibt so wie die gesamte Erdbevölkerung und alles, was da sich geregt hat, umgekommen ist durch diese Wasserflut. Die ganze menschliche Erdbevölkerung durch das Gericht Gottes umgekommen ist. In dieser starke Ausdruck wird dafür gebraucht, was passiert mit unserer sündigen alten Natur in der Taufe. Das ist der Vergleich, den der Heilige Geist durch Petrus offenbart. Das steht da dahinter. Wenn uns das Gegenbild von der Sintflut unserer Taufe ist, dann ist das inhaltlich das, dass unsere Sünde im Tod bleibt, in dem Gericht Gottes bleibt, tot ist, weg ist und wir getrennt davon in einem neuen Leben sind. Und auch hier wird wieder beschrieben, dass die Taufe notwendig ist zu unserer Rettung. Inhaltlich und auch in der Tat physisch mit Wasser untergetaucht. Diese beiden Komponenten sind notwendig für unsere Rettung, weil es keine andere Lösung gibt für unsere sündige Natur. Es gibt nur diese eine Lösung in Gottes Wort, die er geschaffen hat, durch die wir eine Trennung erfahren können von unserer sündigen Natur. Und das ist die Taufe. Und dann noch eine kurze Erklärung vom Heiligen Geist und Gottes Wort dazu. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Und ich übertrage das, vielleicht nicht theologisch vollkommen, aber im Sinne, nicht ein Ablegen von allen Fehlern, die wir machen können. Also Unreinheit des Fleisches, ich verstehe das so, wo wir in unserem Alltag Dreck schwören. Wie Jesus gesagt hat, wer gewaschen ist, braucht nicht mehr, als dass er die Füße gewaschen kriegt. Beständig. Die Taufe entbindet uns nicht davon, dass wir in unserem Alltag Fehler machen und damit auch umkehren müssen zu Gott und uns erneuern lassen müssen von ihm. Aber es ist die Grundlage für ein gutes Gewissen. Die Taufe ist das Gegenbild von der Sintflut. Und ich finde, es ist einfach so gewaltig. Es ist ein so starker Vergleich für das, was Gott uns durch die Taufe gibt und woran er uns Anteil gibt. Durch die Auferstehung Jesu Christi, so wie Noah durchgerettet wurde durch das Gericht, so sind wir eingeschlossen in Jesus, hindurchgerettet durch das Gericht. Und unsere Sünde bleibt unter dem Gericht, bleibt tot, unsere sündige Natur, und wir leben in der Kraft von der Auferstehung von Jesus, mit seiner neuen Schöpfung, mit seiner neuen Natur. Und dann steht hier, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Oder die Bitte eines guten Gewissens an Gott. Ich weiß nicht, ob das so gut übersetzt ist. Gemeint ist, dass wir, wenn wir diese Tatsache erlebt haben, dass wir gleich geworden sind mit dem Tod Jesu und mit seiner Auferstehung, eine Heilsgewissheit haben. Das gute Gewissen ist mehr als das, dass ich ein gutes Gewissen habe, wenn ich irgendwas gemacht habe und mich keine Gewissensbisse zwicken. Das gute Gewissen ist ein grundsätzliches Überzeugtsein davon, dass ich dem Herrn Jesus gehöre. Ein grundsätzliches Überzeugtsein davon, dass ich in Ewigkeit bei ihm sein werde. Ein grundsätzliches Überzeugtsein davon, dass er für mich meine Sünde auf sich genommen hat und ich durch ihn gerecht gemacht worden bin. Dieses gute Gewissen in mir wird erzeugt durch die Wassertaufe. Und das kann ich von mir selbst bezeugen, dass ich vor meiner Wassertaufe Heilsgewissheit hatte als Wissen. Und nach meiner Taufe hat die Heilsgewissheit in mir gelebt. Und das ist der Unterschied. In Bezug auf die Sicherheit, dass ich bei meinem Herrn Jesus angenommen bin, macht die Wassertaufe den entscheidenden Unterschied. Du kriegst nicht die Sicherheit, dass du ihm gehörst, in der Art und Weise, wie es in Gottes Wort steht, ohne Wassertaufe. Ich glaube, das können alle bezeugen, die beide Seiten kennen, die wissen, wie es ist, letzten Endes mit einer tiefen, inneren, nagenden Unsicherheit zu leben. Ich weiß, dass ich erlöst bin. Ich weiß, dass das Blut Jesu alle meine Schuld mir vergeben hat. Ich weiß das alles. Aber innerlich fühlt es sich für mich so an, als ist es nicht so. Und dort gibt es durch die Wassertaufe einen Schnitt. Und ich werde dann auch gleich noch ein bisschen weiter erklären, warum das so ist. Aber durch die Taufe empfange ich die Gewissheit, dass ich dem Herrn Jesus gehöre. Warum? Weil ich mit seinem Tod zusammengewachsen bin und deswegen auch mit seiner Auferstehung zusammengewachsen bin und ein Zeugnis in meinem Geist und auch körperlich dafür habe, indem ich untergetaucht worden bin auf seinen Namen. Ich werde an dieser Stelle, wenn ich auf seinen Namen untergetaucht werde, zusammengebunden mit dem Ereignis, was da vor über 2000 Jahren gewesen ist. In dem Moment werde ich damit gleichgeschaltet und empfange die Kraft der Auferstehung Jesu. Nicht dazu, sondern ich werde eine veränderte Person, wisst ihr? Bei der Taufe hört es auf, dass ich etwas dazufüge zu mir. Noch ein bisschen mehr Frömmigkeit. Und ich streng mich noch ein bisschen mehr an, um dem Herrn noch mehr zu gefallen. Und ich bin zerknirscht drüber, dass mir es letzten Endes doch nicht wirklich gelingt. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich so oft versorgt, dass ich mir nicht getrauen kann, freimütig zu Jesus zu kommen. All das hört auf in der Taufe. Weil das alles gestorben ist mit Jesus und ich mit ihm ein neues Leben habe. Und lasst uns jetzt mal nochmal zum 1. Johannes gucken. 1. Johannes 5, Vers 6 bis 8. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Ich möchte nochmal den Vers 8 besonders wiederholen. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Das ist die Erlösung. Das ist die neue Geburt, nochmal in einem Satz zusammengefasst. Mir kommt es darauf an, dass wir, hängt mit der Heilsgewissheit zusammen. Das hängt mit dem guten Gewissen zusammen. Erst dann, wenn ich das übereinstimmende Zeugnis habe, vom Heiligen Geist, von der Wassertaufe und von dem Blut Jesu. Das Blut Jesu steht für Umkehr, steht für meine Buße. Der Heilige Geist steht für die Geistestaufe, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe. Und das Wasser steht für die Wassertaufe. Wenn ich in diesen drei Dingen, meine neue Geburt aus diesen drei Bestandteilen besteht, dann habe ich ein gutes Gewissen, weil ich ein Zeugnis dafür habe, dass ich dem Herrn Jesus gehöre. Und hier steht, und die drei sind einstimmig. Stellt euch mal in Dreiklang vor. Erst durch die drei Töne ist dieser Akkord so, wie er sein soll. Ist ein Wohlklang, ist eine Stimme, ist es stimmig. Und wenn eins davon fehlt, ist es nicht stimmig. Und so ist es in unserem Leben. Wenn eins dieser Bestandteile unserer neuen Geburt fehlt, dann ist das Zeugnis, was wir dafür haben, dass wir dem Herrn Jesus gehören, unvollständig. Und es wird immer eine Lücke bleiben, wo unser Gewissen nicht frei sein wird. Wir werden immer mit einem nicht wirklich freien Gewissen leben können. Wenn Buße gefehlt hat, sowieso, weil ich dann keine Umkehr von Sünden hatte. Wenn der Heilige Geist gefehlt hat, fehlt genauso, weil der Heilige Geist mir dafür Zeugnis gibt, dass ich das Kind Gottes bin. Und wenn die Taufe im Wasser fehlt, genauso, weil es keine Trennung von der alten sündigen Natur gegeben hat. Und diese drei Bereiche der neuen Geburt müssen zusammenkommen, damit ich ein gutes Gewissen habe vor dem Herrn. Wenn mir jemand bezeugt, ja, du gehörst dem Herrn, du bist gerecht, du bist angenommen bei Jesus, da ist nichts mehr, was er dir vorwerfen würde. Das musst du erstmal glauben können. Und das kannst du nur, wenn du das Zeugnis dieser drei Bereiche hast. Und hier steht, und die drei sind einstimmig, ergeben eine Stimme. Und diese Stimme von diesem Zeugnis ist ein gutes Gewissen, wie es in 1. Petrus steht. So, jetzt lasst uns nochmal das noch mehr vertiefen im 1. Korinther 10. Das ist im Vers 1 bis 13 abschnittweise. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Interessant, ne? Das Volk Israel wurde in der Wolke und im Meer auf Mose getauft. Auf Mose eingetaucht. Es wird der gleiche Begriff verwendet. Und Mose ist ein prophetischer Vorläufer für Jesus. Und wir wissen aus Gottes Wort, dass alles das, was damals geschehen ist, uns deswegen aufgeschrieben wurde, damit wir das als Vergleich, als Anleitung haben, wie wir leben sollen. Und so ist auch hier beschrieben, dass diese Tatsache, dass das Volk Israel durchs Rote Meer hindurchgegangen ist, ein Bild für die Taufe ist. Deswegen wird auch der Begriff Taufe dafür verwendet, dass sie auf Mose getauft worden sind. Tiefer gehe ich in das Kapitel jetzt nicht rein, ich nehme das nur als Verbindungsglied dahin, dass wir uns vor Augen malen, was das in Bezug auf Taufe heißt, dass das Volk Israel durch das Rote Meer hindurchgegangen ist. Stellt euch vor, wir hatten, die Israeliten haben die Offenbarung bekommen von Gott, dass der Engel des Todes die Erstgeburt der Ägypter vernichten wird. Und ihre Rettung war, was war ihre Rettung davor, vor dem Todesengel? Das Blut an den Türpfosten. Genau. Und im Vergleich gesehen ist es das Blut Jesu, was uns rettet vor dem Tod. So, das Volk Israel war gerettet aus der Gewalt des Todesengel durch das Blut eines Lammes. Ein prophetisches Bild dafür, dass wir durch das Blut Jesu gerettet werden. Das ist der erste Schritt gewesen. Und dann kamen sie an das Rote Meer. Und ihr wisst, dass sie dort nicht ertrunken sind, sondern Gott das Wasser geteilt hat. Sie konnten hindurch. Und sie wurden verfolgt von der Heeresmacht der Ägypter. Und als sie alle drüben waren am anderen Ufer, hat Gott das Wasser zurückkommen lassen und die gesamte Heeresmacht der Ägypter ist ertrunken. Es gab einen unüberbrückbaren Bereich zwischen ihrem alten Ägypten und dem neuen Weg ins verheißene Land. Und dort an dieser Stelle war die Macht, die Autorität, die Kraft, die Heeresmacht der Ägypter beendet, abgeschnitten, ertrunken. Und deswegen ist es auch ein ganz wunderbares Bild für das, was, oder ein wunderbares anderes Bild, um zu verstehen, was in der Wassertaufe passiert. Die Wassertaufe ist ein radikales Getrenntwerden von dem Alten. Die Israeliten sind durch das Blut Jesu gerettet worden und gingen los. Aber noch waren sie nicht von der Verfolgung von den Ägyptern getrennt. Die Ägypter hatten noch die Möglichkeit, sie zu verfolgen. Und das ist ein ganz wunderbares Bild dafür, was passiert, wenn ich umgekehrt bin zum Herrn Jesus, mein Leben ihm gegeben habe, Buße getan habe, aber noch nicht getauft bin. Es gibt für das alte Leben eine permanente Verfolgungsmöglichkeit, die abgeschnitten werden muss. Und in der Taufe passiert das, was mit der Ägypterarmee im Roten Meer passiert ist. Diese Armee kommt um, analog dazu, meine sündige alte Natur bleibt im Tod, so wie die ägyptische Armee im Wasser geblieben ist. Und ich werde erlöst, bin abgeschnitten davon, von dieser alten Natur und von dem alten feindlichen Sachen verfolgt zu werden. Das ist ganz wichtig, wenn wir auch darüber reden, dass wir von dämonischen Belastungen und Mächten frei werden wollen. Eine endgültige Loslösung, eine endgültige Trennung gibt es durch die Taufe, weil da die sündige Natur in den Tod gegeben wird, genauso wie die ägyptische Armee im Meer geblieben ist und das Volk Israel ab dem Moment abgeschnitten war von seinen Verfolgern. Und es bedeutet auch umgedreht, für der Rückweg für das Volk Israel nach Ägypten war abgeschnitten. Also das Bild, was uns gegeben wurde vom Heiligen Geist, was das Volk Israel damals getan hatte, dass sie durch das Meer gezogen sind und die Verfolger von ihnen abgeschnitten worden sind, gilt auch umgedreht. Wenn wir uns taufen lassen, heißt das, ich gehe nie mehr zurück. Es ist mein fester Entschluss, mein endgültiger Entschluss, ich spreche mit meinem alten Leben. Und das bezeuge ich durch die Taufe. Es ist der absolute, klare und für alle Ewigkeit gültige Entschluss, ich spreche mit meinem alten Leben. Ich spreche damit, aus dem Antrieb meiner sündigen Natur zu leben. Und deswegen will ich sie für gestorben erklären, so wie die Ägypter im Meer umgekommen sind. Es ist nach beiden Richtungen ist die Verbindung unterbrochen durch die Wassertaufe. Für die Verfolger weiter verfolgen zu können, für meine sündige Natur weiter mein Leben bestimmen zu können und für mich in das Alte zurückzugehen. Also wer das nicht möchte, sollte sich nicht taufen lassen. Bei der Taufe gehört es, dieser Entschluss dazu, das war's jetzt für alle Zeiten. Der Rückweg ist hinter mir definitiv abgebrochen. Und das ist er dann auch. Für uns, die wir da aus einer kirchlichen Vergangenheit kommen, ist es eigentlich auch gut gewesen. Wir konnten nicht mehr an dem Alten bleiben, auch nicht mehr an der alten Organisation. An dieser Stelle hat es auch einen Vorteil, dass wir rausgehen müssen aus dem Alten, aus unserer alten Prägung und in etwas Neues hineinstarten. Das ist auch eine starke Unterstützung, glauben zu können, dass etwas völlig Neues angefangen hat und der Rückweg in das Alte nicht mehr möglich ist. Und auch an dieser Stelle kam die Umkehr, wofür das Blut Jesu, das Blut des Lammes an den Türpfosten steht, vor der Trennung durch das, wofür die Taufe steht. Bei dem Volk Israel kam da zuerst das Blut des Lammes und danach kam der Durchzug durch das Meer. Und so ist es auch dort schon prophetisch verankert, was im Neuen Testament offenbar geworden ist, dass wir zuerst umkehren, das Blut Jesu für uns wirksam wird und dann erfolgt die Trennung von allen Dingen der Vergangenheit in der Taufe. So, jetzt möchte ich gern mit euch nochmal als letzte Bibelstelle Epheser 4 aufschlagen. Epheser 4 ab Vers 4. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Ich wiederhole nochmal Vers 5 besonders. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Es gibt in Gottes Wort nur eine Taufe Und das ist die, wie sie in Gottes Wort beschrieben ist. Alles andere ist keine Taufe. Und das ist das, wodurch eine Gemeinde gebaut ist. Die Gemeinde hat einen Herr. Die Gemeinde hat einen Glauben. Und die Gemeinde hat eine Taufe. Also eine Gemeinde des Herrn Jesus kennt und hat nur eine, und zwar diese Taufe, die in Gottes Wort offenbart ist. Jeder, der nicht in dieser Art und Weise getauft ist, gehört nicht zu der Gemeinde, die der Herr Jesus bauen möchte. Es kann niemand Teil der Gemeinde sein, der nicht in dieser Art und Weise getauft ist, wie es hier in Gottes Wort steht, weil es für die Gemeinde eben nur eine Taufe gibt. Und wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sein wollen, dann ist das für uns der Maßstab. Nicht, damit wir das richtige Gesetz über unsere Gemeinde haben und die richtige Form wahren, sondern damit die Gemeinde aus Leuten besteht, denen das Wort Gottes durchs Herz gegangen ist, die den Zerbruch ihres Herzens vor Gott haben, die mit einer Haltung dem Herrn nachfolgen, dass sie sich ihrer sündigen Natur für gestorben halten. Deswegen gibt es nur die eine Taufe für eine Gemeinde, weil Gott kann mit Leuten, die nicht sich für mit ihm gestorben halten, keine Gemeinde formen. Das geht einfach nicht. Deswegen kann nur jemand Teil der Gemeinde Jesu sein, der sich für mit Jesus gestorben hält und das durch die Taufe bezeugt. Und das wird in der Zukunft für euch zu Entscheidungen führen müssen, woran es sich festmacht, werde ich Teil dessen sein, was Jesus in Sosa bauen möchte, oder werde ich das nicht teilen, nicht sein? Das entscheidet sich maßgeblich, wie ich dazu stehe oder wie du dazu stehst, was, ob du dich taufen lässt nach dem Wort Gottes oder ob du das ablehnst. Und an dieser Stelle ist es nicht möglich, dass wir unsere eigene Idee darüber bewahren. Es ist auch nicht möglich, dass wir mit Leuten dauerhaft in einer Gemeinde gehen, die da ihre eigene Idee darüber festhalten wollen. Das kann eine kurze Phase sein, dass jemand den Herrn kennenlernen möchte und dann kommt die Entscheidung, lässt du dich taufen oder lässt du dich nicht taufen? Und dann entscheidet sich, ob derjenige mit in einer Gemeinde des Herrn Teilhaber, Mitglied sein kann oder ob er das nicht kann. Eine Taufe vom Inhalt her und auch von der Durchführung her, durch Untertauchen im Wasser, ist die Voraussetzung, um zum Leib Jesu Christi gehören zu können. Als ich damit konfrontiert war durch einen lieben Bruder aus England, hatte ich das mit meinem Verstand alles bejaht. 1995 waren wir da zusammen in der Freizeit und der Heilige Geist hat Leute geschickt, die uns diese Dinge gelehrt haben. Und ich habe das mit meinem Verstand alles bejaht und habe für mich innerlich gesagt, okay, das wäre ja schön, wenn ich denn nicht als Säugling getauft worden wäre, dann könnte ich das jetzt alles machen. Versteht ihr, so tief hat die Lüge in mir gesessen, dass das eine Taufe war. Obwohl ich mit meinem Verstand wusste und auch vom Heiligen Geist das Zeugnis hatte, das kann keine Taufe gewesen sein, hatte ich für mich resümiert, dann ist es halt schade für mich, dann kann ich mich halt nicht richtig taufen lassen. Das war so die erste Reaktion in mir. Als sich viele meiner Geschwister taufen ließen, war das natürlich auch eine echte Herausforderung, dass ich mich damit Gottes Wort auseinandergesetzt habe. Und ich war an dieser Stelle dem Herrn noch nicht gehorsam gewesen, habe mich dort auch noch nicht taufen lassen, während dieser Freizeit. Und heimgefahren. Und einer der Brüder dort hat in einer Runde mir gesagt, auf den Kopf zu, wer dem Wort des Herrn nicht gehorsam ist, kann nicht Teil dieser Gruppe sein. Sinngemäß. Das hat einen anderen Wortlaut gebraucht. Und es hat mich getroffen wie der Blitz aus dem Himmel. Und in der Nacht darauf zu Hause dann, hatte ich mit mir gerungen, habe in Gottes Wort nach Antworten gesucht. Und ich wusste vom Verstand her, dass diese Taufe richtig ist. Aber in mir hat sich irgendetwas gesträubt, das auch für mich ist. Und das ist dieser religiöse Geist. Der bejaht alles. Ein religiöser Geist bejaht alles, ja, das ist richtig, sehe ich ja, und Gottes Wort stimmt ja. Aber für mich ist das was anderes. Daran kann man einen religiösen Geist erkennen. dass er die Dinge des Wortes Gottes begrüßt, bejaht und für richtig hält. Und für sich selber sagt, und bei mir ist das aber anders. Das kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen bezeugen, dass ich mit allem 100% übereingestimmt habe, aber irgendwie innerlich der Meinung war, bei mir ist das halt leider anders. Und die Nacht war ohne Schlaf und ich habe da die Kraft Gottes gespürt. Aber nicht angenehm. Ich habe gespürt, dass das Wort Gottes Kraft hat und dass Gott darüber entscheidet, ob ich weiterlebe oder nicht. Das war real für mich in meiner Wahrnehmung, dass ich spüren konnte, wenn jetzt Gott mir das Licht ausdreht, ist es aus. Ich brauche nur aufhören mit Atmen und es ist Ruhe. So massiv habe ich die Kraft Gottes, die Hand des Herrn auf mir gespürt. Und das war wirklich nicht angenehm. Das war ein Druck, wie ich ihn, glaube ich, nie wieder erlebt habe und auch zuvor noch nicht. Und es war der Heilige Geist, der diesem religiösen Geist in seiner Gnade widerstanden hat. Und weil der Heilige Geist ja alles versucht, um uns wirklich zu helfen, die Wahrheit zu nehmen, hat er mir diese Stelle von dem Cornelius gegeben, wo er dem Petrus gesagt hat, wo der Herr dem Petrus gesagt hat, iss jetzt mal das ganze Zeug, was in dem Tuch ist. Und Petrus sagt, niemals habe ich was Unreines angerührt. Und für mich war das die Hilfe zu erkennen, okay, wenn der Herr mir was sagt, was meine Tradition für unrein erklärt, dann will ich lieber das tun, was der Herr will. Das kam so langsam durch. Und dann klingelt das früh um 5 an meiner Tür. Nee, draußen, früh um 5 fällt draußen vor meinem Fenster ein Auto an. Ich gucke raus, steigen Axel und Christiane aus. Und ich wusste, es hat jetzt was mit Taufe zu tun. Jetzt ist es soweit. Und der Heilige Geist hat die zwei auch nicht schlafen lassen. Und die mussten sehr an Iris und mich denken. In der Nacht haben für uns gebetet. Und dann waren die beiden auch froh, dass wir auf waren. Haben wir uns noch reingelassen. Wanne voll gemacht und wir wurden beide getauft, meine Frau und ich. Und in einem Moment war ich in einer anderen Welt. Und habe die Freiheit gespürt, wofür ich durch Jesus befreit worden bin. Ich habe dann auf dem Weg zur Arbeit gelacht und geweint und gejubelt und geschrien im Auto. Das war eine Erlösung, die sich da Bahn gebrochen hat. Und ich sag euch, es gibt einen religiösen Geist, der genau das dir vermitteln möchte. Dass du alles bejahst und mit allem Gottes Wort übereinstimmst. Ja, es ist so. Du sagst zu allem Ja und Amen. Aus Überzeugung. Und innerlich sagst du unausgesprochen, ja, aber für mich gilt das eben, für mich ist das, ich bin ein Sonderfall. Für mich ist das anders. Bei mir gibt es einen besonderen Weg des Herrn. Wenn du sowas denkst, dann gibt es eine Kampfansage an den religiösen Geist, der uns in dem Glauben lassen will, dass das, was uns in Gottes Wort versprochen ist, dass das reicht, wenn wir das bejahen und für gut heißen und uns damit zufrieden geben, dass in unserem eigenen Leben keine spürbare und greifbare Realität ist. Jo. Und wisst ihr, woher so ein religiöser Geist kommt? Lass uns da mal im Galater 1 lesen. Da steht: Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Und wir wissen, dass wenn ich unter einem Fluch stehe, ist die Tür für eine dämonische Kraft offen. Und was in Teilen des sogenannten Leibes Christi verkündigt wurde und wird, diese ganzen falschen Lehren in Bezug auf Taufe, sind ein anderes Evangelium als das, was der Heilige Geist durch Paulus, Petrus und die anderen Apostel verkündigt hat und offenbart hat. Und deswegen liegt darauf ein Fluch Gottes. Und deswegen haben da Dämonen das Recht, Menschen gebunden zu halten, weil das unter einem Fluch Gottes steht. Das, was dort verkündigt wird, von wohlmeinenden Leuten zum Teil, aber auch von vielen nicht wohlmeinenden, ist ein anderes Evangelium, wo Gott gesagt hat, er sei verflucht. Nicht deswegen, weil wir nach dem Buchstaben das richtige Evangelium verkündigen müssen und die richtige Form der Taufe haben müssen und da alles richtig machen müssen, sondern weil es darum geht, dass dieses falsche Evangelium Menschen davon fernhält, dass ihr Herz verändert wird, dass sie gleichgemacht werden mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Es geht dort um den zentralen Inhalt unserer Erlösung. Deswegen haben da religiöse Geister Macht und deswegen fühlst du dich als jemand, der dem Herrn untreu wird, wenn du der Kirche an dieser Stelle untreu wirst, weil sie sich ein Gesetz gegeben hat, dass du da nicht mehr Mitglied sein darfst. Und im Nachhinein finde ich das sehr gut so. Stell dir mal vor, wir könnten Mitglieder bleiben in einer Gesellschaft, die so ein falsches Evangelium in Bezug auf Taufe verkündigt. Es ist sehr gut so, dass es dort eine Trennung gibt. Und für uns von großem Vorteil. Das erste ist, ich entscheide mich, ich will das. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, kann es immer noch 2-3 Tage dauern. Aber nicht Wochen. Badewanne ist definitiv biblisch gültig, aber im Wasser stehen und richtig untertauchen geht schöner als in der Wanne. Die Frage war, in der Apostelgeschichte 19 haben sie den Heiligen Geist erst empfangen, als sie richtig getauft waren. Und warum geht es heute auch andersrum? Eine Antwort finden wir darauf, als Petrus in dem Haus des Cornelius gepredigt hat, da kam der Heilige Geist, weil der Heilige Geist als Herzenskenner wusste, dass sie das Wort Gottes angenommen haben und in ihrem Herzen Buße getan haben. Und daraufhin kam der Heilige Geist. Auch meine eigene Erfahrung ist so, dass ich den Heiligen Geist empfangen hatte, bevor ich richtig getauft wurde. Damals hing auch bei der Situation in Ephesus, hing ja damit zusammen, dass sie über den Heiligen Geist noch keine Information hatten, dass er auf die Erde gekommen war. Beides war notwendig, die richtige Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes. Dem ging aber auf jeden Fall auch bei den Leuten in Ephesus eine Umkehr zum Herrn voraus. Wir haben ein Zeugnis vom Heiligen Geist davon, dass der Heilige Geist gekommen ist, aufgrund der Umkehr und daraufhin die Wassertaufe erfolgt ist, wie bei den Männern des Cornelius. Und wir haben den normaleren Fall oder den weiterverbreiteten Fall in Gottes Wort, dass Leute umgekehrt sind, sich taufen lassen haben und daraufhin den Heiligen Geist empfangen haben. Wenn man ernsthaft sucht und fragt, dann sind die Antworten leicht gegeben. Das würde ich überhaupt, das ist gut, dass wir da drauf kommen, euch allen empfehlen, wenn es nach der Taufe zu Diskussionen in Bezug auf Gottes Wort dazu kommt, unterscheidet bitte, ob jemand um das seine Rechthaberposition verteidigen willens diskutieren will oder ob er wirklich sucht und Antworten sucht. Mit Leuten, die diskutieren wollen, um nachzuweisen, dass die Säuglingstaufe richtig ist, führt bitte keine Diskussion. Die rauben euch das, diesen guten, wertvollen Glauben, den der Heilige Geist euch ins Herz gegeben hat. Und stattdessen, wenn aber jemand ernsthaft fragt und sucht, dann gebt natürlich gerne Zeugnis. Aber Jesus hat uns geraten, dass wir nicht kostbare Dinge, wie zum Beispiel Perlen, vor Schweine schmeißen sollen. Und das, was der Heilige Geist als kostbare Überführung und Offenbarung in unserem Herzen gegeben hat, das dürfen wir nicht mit Leuten teilen, die das zertreten und zerreißen. Da geht was davon verloren. Alle dämonischen Belastungen sind nicht zwangsläufig nach der Taufe weg. Aber wenn ich nach der Taufe mir dämonische Belastungen offenbar geworden sind, kann ich dauerhaft davon abgeschnitten bleiben, wenn ich getauft bin. Und jeder, der das Wort Gottes in Bezug auf Taufe gehört hat, ist ab da herausgefordert, darauf entsprechend zu reagieren. Was mit den Leuten ist, die es nicht gehört haben, ist des Herrn Sache. Unsere Verantwortung ist für uns und für das, was wir bezeugen und was wir weitergeben. Und des Herrn Geschichte ist es, darüber zu befinden, was mit den Leuten ist, die darüber nie was Richtiges gehört haben. Das ist seine Sache. Da gibt es ein gutes Wort im Kolosser. Kolosser 2, ab Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Also alle Diskussionen, die nicht darauf abzielen, dass jemand den Charakter Jesu empfangen will, brauchen und dürfen wir nicht führen. Und das ist genau so eine spitzfindige Argumentation. Ja, da haben wir es ja mal gehört. Haben sich Leute taufen lassen, die sind ja dort auf dem Herrn abgefallen. Damit wird untermauert, dass eine Wiedertaufe Sünde ist in den Augen derer, die so argumentieren. Und das ist weder biblisch noch begründet noch in irgendeiner Weise sollte das für uns Anlass geben, unsicher zu sein. Wir haben Gottes Wort als Maßstab und nicht spitzfindige Scheinbeobachtungen irgendwelcher Menschen. Die Frage um die Taufe ist eine Auseinandersetzung mit einem religiösen Geist. Und das ist ein Dämon mit entsprechender Power. Deswegen habe ich das so gespürt und deswegen gibt es diese Auseinandersetzungen. Deswegen gibt es auch diesen Wunsch, Menschen dorthin zurückzuziehen, woraus sie der Herr befreit hat. Das gibt es. Natürlich gibt es auch wahrscheinlich eine Fehlinterpretation, dass die Taufe als Handlung an sich mich von der Verantwortung entbindet, ein Leben der Heiligung zu führen. Das gehört noch mit ran. Das ist in dem Römer 6 mit angelegt. Ist schön, dass solche Sachen noch mit zur Sprache kommen. Im Römer 6 steht im Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich muss erst einmal eine Tatsache schaffen durch die Taufe und die behalte ich dann durch ein fortwährendes Leben mit dem Herrn, durch fortwährend verändert werden von ihm, wird diese Tatsache immer größer in meinem Leben, nimmt immer mehr Raum, wirkt sich immer mehr aus. Ich kann nicht eine Auswirkung schaffen ohne die Grundlage dafür. Ich kann mich nicht der Sünde für gestorben halten, wenn ich nie der Sünde gestorben bin durch die Taufe. Die Grundvoraussetzung muss stimmen. Aber dann entbindet mich das natürlich nicht von der Verantwortung, ein Leben zu leben, was die Bibel mit Heiligung bezeichnet, dass ich mit Geschwistern Jesus nachfolge, dass ich offen bin, dass ich Menschen in mein Leben reinreden lasse, dass ich täglich in Gottes Wort lese, dass ich täglich Jesus suche. All diese Schritte gehören dazu, damit ich das, was ich geschenkt bekommen habe, behalte und dass es in meinem Leben viel mehr Raum einnimmt. Dieser Prozess ist der zweite Teil, aber der Prozess kann erst dann starten, wenn die Grundlage dafür gelegt worden ist. Oft wird versucht, diesen Prozess zu leben, der Heiligung, mit viel Mühe und mit viel Selbstverdammnis, weil es die Grundlage nicht gibt. Wenn es die Grundlage gibt, dann kann ich es wirklich tun, dann kann ich wirklich ein Leben. Ja, noch ein abschließendes Wort dazu. Das wollte ich noch schnell noch lesen, das hatte ich vorhin schon mal aufgeschlagen gehabt im Hebräer. Da steht, Hebräer 3, ab Vers 16, welche haben denn gehört und sich aufgelehnt, waren denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren, welchen aber zürnte er 40 Jahre, nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen, welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also der Schlüssel dafür ist, dass wir das empfangen, auch in Bezug auf Taufe ist, dass wir gehorsam sind und glauben. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Und wenn sich bei uns Glaube so auswirkt, dass wir dem Wort Gottes gehorchen, dann gehen wir in das verheißene Land hinein und auch in die Ruhe, in das gute Gewissen Gottes. Also es gehört beides zusammen, es gehört der Glaube und der daraus folgende Gehorsam zusammen. Beides zusammen lässt mich das verheißene Land erleben und hineinkommen, auch in Bezug auf das, was Gott durch die Taufe verheißen hat. Amen.